Hallo liebe Jugend, ich bin sehr glücklich, euch heute hier zu sehen und ich würde euch alle bitten, gerne erstmal Esther 4 zu öffnen, bevor wir zu Esther 5 kommen. Wie schon andere Male, wo ich hier vorne stand, bin ich mit einem Bild zu euch gekommen. Und auch heute habe ich ein Bild mitgebracht. Auf diesem Bild könnt ihr eine russlanddeutsche Familie aus der Ukraine in den 1930ern sehen. Um genau zu sein, das Bild ist von 1936. Und wer von euch jetzt ein bisschen mitdenkt und ein bisschen Ahnung von Geschichte hat, weiß, was in der Ukraine los ist. Die UdSSR. Und man weiß auch, dass nur reiche Leute sich eigentlich so ein Bild leisten konnten. Und wer 1 + 1 zusammenrechnen kann, weiß auch, Kommunismus und Reichtum kannst du nicht vereinen. Und Russen und Deutsche kannst du zu dieser Zeit überhaupt nicht vereinen. Und das Resultat aus dieser Begebenheit ist, im Jahre 1937 fährt ein kleiner LKW vor das Haus dieser Familie. Mitten in der Nacht, wo alle noch schlafen. Man hört Männer aus dem LKW steigen, an die Tür gehen und fest daran schlagen. Die Ersten, die natürlich aufwachen, sind die Eltern. Und um euch zu sagen, wer das alles ist, den Vater, den ihr sehen könnt auf eurer rechten Seite, er heißt Isaac, mit seiner Frau Anna. Unten seht ihr die Tochter Magda, in der Mitte die Tochter Agnes und oben den Sohn Edgar. Die Frau ist übrigens mit noch einem weiteren Sohn schwanger, dem Sohn Isaac. Und so kommt es. Die Eltern wachen auf und beide wissen, was das bedeutet. Es ist ja nicht das erste Mal, dass sowas in der Sowjetunion passiert. Um euch ein Gefühl dafür zu geben, meine Mutter erzählte mir, dass ihre Oma ihr berichtet hat, dass man für gewöhnlich erst schlafen gegangen ist, als man diese LKWs gehört hat und man gehört hat, dass diese Beamten zu einer anderen Haustür gegangen sind. Und dann hat man erst seine Kleidung ausgezogen. Es war Alltagskleidung, die sie angehatten, mit Jacke und allem. Und dann haben sie es erst ausgezogen und konnten sich schlafen legen. Aber heute war es nicht so. Die Eltern wussten, heute wird jemand mitgenommen. Und dieser jemand war der Vater. Und als der Vater mit den NKWD-Beamten auf dem Weg nach draußen war, beobachtete er eine kleine Sache hinter der Eingangstür. Es war sein 8-jähriger Sohn Edgar. Und so rief er seinen Sohn zu sich und sprach zu ihm und sagte: Mein Sohn, liebe deine Mutter, gehorche ihr und kümmere dich um diese Familie. Am Ende küsste er ihn noch und sie sahen ihren Vater nie wieder. Und so komme ich auch zu unserer heutigen Predigt. Mit dem Leitspruch Vertrauen und Verantwortung. Hierbei werde ich mit euch erstens mit der Verantwortung Esthers beginnen. Zweitens mit ihrem Vertrauen in Gott. Und drittens mit dem Vertrauen Hamans in sich selbst und die Konsequenzen dessen. Und so beginnen wir mit dem ersten Punkt. Die Verantwortung Esthers. Das ganze Volk Israels fastet und schreit zu Gott zu dieser Zeit. Wir wissen alle, was sie plagt, was sie quält, was ihnen bevorsteht. Ein auserwähltes Volk, von Gott bestraft und alleine gelassen. Ein Volk, das dem Tod ins Auge schauen muss. Doch wie vor 2500 Jahren, wie auch den Freitag vor 2 Wochen, gab es eine Hoffnung. Und diese Hoffnung begegnen wir in der Frage Mordekais. In einer wegweisenden Frage. Und wer weiß, ob du nicht um dieser Zeit willen zur königlichen Würde gekommen bist. In all dieser Angst der Menschen gibt es Hoffnung. Hoffnung in einer jungen und verängstigten Frau, in der Königin Esther. Und ich wiederhole, Esther wird nicht mit irgendeiner läppischen oder naiven Frage konfrontiert. Nein, sie wird mit ihrer gottgegebenen Verantwortung konfrontiert. Auf ihren Schultern lasten jetzt die Leben von vielleicht Millionen Menschen, von alt und jung, von reich und arm, von Frauen und Männern. Und natürlich, ich hätte genauso empfunden. Ich würde meinen Kopf nicht hinhalten, wenn ich wüsste, dass es meinen Tod kostet und ich so einen Luxus genießen kann. Natürlich könnte sie vorgehen, den Kopf verlieren und alle sterben. Oder sie macht gar nichts und nur die anderen Juden sterben. Aber Mordecai erinnert sie daran. Gott hat dich hier eingesetzt und Gott kann dich auch wieder absetzen. Und so kommen wir zu dem entscheidenden Punkt. Sie hat überhaupt nicht ihre Verantwortung vor Augen. Sie hat die Verantwortung ihrer Position nicht wahrgenommen. Und so schreiben wir mit. Esthers Verantwortung ist es, vor den König zu treten und alles daran zu setzen, das Volk zu retten, auch wenn es ihr Leben kostet, auch wenn sie gar nichts bewirkt hat. Sie soll es wenigstens versuchen. Und im Laufe der Predigt werden wir feststellen, dass sie dieser Verantwortung nachkommen wird. Wir werden feststellen, dass sie etwas in Gang setzen wird, was nur Gott geplant haben kann. Und jetzt komme ich an eine Frage an uns. Die gilt für euch, für mich, besonders für mich. Kommt uns da nicht eine ähnliche Verantwortung bekannt vor? Eine Verantwortung, die genauso mit Leben und Tod zu tun hat? Ist da nicht so ein Flüstern in eurem Ohr? So ein Reden? Vielleicht so ein Schreien, das ein Wort immer wieder von sich gibt. Und dieses Wort ist welches? Es ist das Wort Evangelisation. Evangelisation. Was bedeutet das? Die Verbreitung und das Teilen der frohen Botschaft. Und was ist die frohe Botschaft? An was glauben wir? Dass wir errettet sind, weil wir an Christus glauben, der für uns gestorben ist, der mit seinem Blut unsere Sünden reinwäscht. Und jetzt frage ich mich wieder, kommen wir dieser Verantwortung nach? Tun wir alles dafür, vor die Menschen dieser Welt zu treten und ihnen die frohe Botschaft zu bringen? Eine Botschaft, die uns wirklich glücklich machen sollte? Ihnen klarzumachen, wenn sie keinen für sich einstehenden Hohepriester haben, dass ihr Tod nicht mit Silber wie bei den Juden abgewogen wird. Ihr Tod wird auch nicht mit irgendwelchen Jungfrauen abgewogen. Ihr Tod wird auch nicht mit einem Ausbruch aus dem Lebenskreislauf abgewogen. Und auf keinen Fall wird es mit einem schwarzen Nichts abgewogen. Ihr Tod wird mit einem verzehrenden Feuer abgewogen. Sind wir uns bewusst, dass es unsere Verantwortung ist, unserem Chef von Gott zu erzählen? Dem Obdachlosen an der Straße, so sehr wir uns auch vor ihm ekeln, zu erzählen, dass es Hoffnung und Rettung gibt? Sind wir uns bewusst, dass wir selbst dem nervigsten Klassenkameraden von Christus erzählen sollen? Tun wir doch Buße, wenn wir dem nicht nachkommen, damit wir unserer Verantwortung, unserer königlichen Würde in dieser Zeit nachkommen. Und so mögen jetzt manche von uns sagen, ich möchte, aber ich möchte nicht. Ich habe Angst davor, was die Menschen sagen, was die Menschen denken oder was sie mit mir machen werden. Das soll lieber jemand anderes machen. Jemand, der mutiger ist, der mehr Ahnung von dem hat. Warum denn überhaupt ich? Und soll ich euch was sagen? Esther dachte sich bestimmt genau das Gleiche. Esther, und so kommen wir auch zu unserem zweiten Punkt. Esthers Vertrauen in Gott. Esther hatte Angst. Wir wissen aus dem vorherigen Kapitel, also Kapitel 4, dass sie die Spielregeln des Königs kennt. Sie weiß, wenn ich jetzt einfach so vor ihn komme, werde ich sterben. Also was macht sie jetzt? Was würden wir machen, wenn wir von unserer göttlichen Einsetzung erfahren und jetzt einem Auftrag ausgesetzt sind, der vielleicht unser Geld kostet, unseren Besitz, unsere Gesundheit, unsere Familie oder unser Leben. Was machen wir dann? Was machte Esther? So geht, wir lesen Esther 4, Vers 16. So geht nun hin, versammelt alle Juden, die zu Susa sind, und fastet für mich, indem ihr 3 Tage lang nicht esst und trinkt. Weder Tag noch Nacht. Ich und meine Mädchen wollen auch so fasten. Esther fastete, Esther betete. Wann hast du das letzte Mal gefastet oder gebetet? Als du vor einer Entscheidung standest, die alles in deinem Leben entscheiden sollte, die darüber entscheidet, ob du mehr Gott oder der Welt dienst, ob du mehr für dich oder für die Gemeinde da sein kannst, ob du in deiner Beziehung zu Gott oder in der Beziehung zu deinem Social Media wächst. Alle unsere Entscheidungen haben Konsequenzen. Alle unsere schlechten Entscheidungen haben schlechte Konsequenzen. Weshalb Esther auch Angst hatte, eine schlechte Entscheidung zu treffen. Was ist, wenn ich jetzt etwas mache, was Gott gar nicht von mir will? Und dann sterbe ich. Also frage ich dich nochmal. Fastest du, betest du vor einer Entscheidung? Bittest du Gott um Rat und Mut? Einen Gott, der alles weiß, der weiß, was gut und was schlecht ist. Einem Gott, der alles in der Hand hält. Glaubst du, dass Gott wirklich alles in der Hand hält? Oder glaubst du deiner sündigen Natur, deinen Emotionen mehr? Wem schenkst du deinem Glauben? Wem schenkst du dein Vertrauen? Lasst uns auch hier Buße tun, wenn wir uns nicht dem Rat Gottes unterwerfen. Wenn wir nicht seiner Allmacht vertrauen. Wenn wir sein Wissen und seine Weisheit nicht im Gebet und im Fasten suchen. Christus fastete, als er in der Wüste war. Christus betete am Abend, als er verraten wurde. Und lasst uns das tun, damit wir wie Esther an die göttliche Führung glauben und diese Quelle unseres Vertrauens ist. Damit wir wie Esther sagen können, komme ich um, so komme ich um. Und wie ich schon erwähnt habe, möchte ich euch zeigen, dass Esther Vertrauen in Gott hatte. Dabei ist es wichtig, sich zu merken, dass ihre Quelle des Vertrauens, also der Ursprung ihres Vertrauens, der Glaube an die Einsetzung Esthers als Königin und der Glaube daran, dass es ihr Befehl ist, vor den König zu treten. Und sie glaubte, und damit wir es erleichtert auf unser Leben anwenden können, damit ihr ein Gefühl dafür kriegt, ja, weil wir sind nicht Esther, wir sind keine Könige oder Königinnen. Gott hat jedem von uns einen Platz auf einer Arbeit, auch in der Uni oder in der Schule gegeben. Also, er hat uns so gesehen eingesetzt. Und hier haben wir natürlich den einen Befehl. Den Befehl, den er auch schon seinen Jüngern gab, als er in den Himmel hinauffuhr zu seinem Vater. Matthäus 28, 19. So geht nun hin und macht alle Völker zu Jüngern. Diesen Befehl gab er seinen Jüngern, aber er gilt auch uns. Wir sollen als Christi Botschafter raus in die Welt gehen, allen Gesellschafts- und Personengruppen das Evangelium bringen. Das müssen wir sowohl verbal als auch nonverbal tun, also durch unser Leben. Es reicht nicht, wenn du sagst, Christus liebt dich, aber im nächsten Moment seufzt du vor irgendeinem und er denkt sich auch so, ja, ich kann ja genauso leben wie du, aber ich brauche dann Christus nicht. Esther ging ihrem Befehl verbal und nonverbal nach. Der verbale Teil wird in diesem Kapitel geschehen, in den nächsten Kapiteln geschehen. Auf den nonverbalen Teil treffen wir jetzt schon. Esther wird im heutigen Kapitel weise handeln, in Liebe und in Geduld. Und so kommen wir endlich zu dem heutigen Kapitel, Esther 5. Esther 5, Vers 1. Am dritten Tag zog sich Esther königlich an, trat in den inneren Hof am Haus des Königs. Der König saß auf seinem königlichen Thron im königlichen Haus gegenüber der Tür des Hauses. Nach 3 Tagen des Ringens im Gebet und in der Gegenwart Gottes entschied sich Esther nun, vor den König zu treten. Dabei handelt sie nicht überstürzt oder emotional, um ihr Volk so schnell wie möglich zu retten. Nein, sie weiß, dass sie ihren Ehemann seit 30 Tagen nicht mehr gesehen hat. Sie weiß, dass ihr Ehemann ihr ständig fremd geht. Sie weiß, dass sie im Grunde keine Beziehung zu ihrem Ehemann hat und Gunst vor ihm finden muss. Und deswegen begegnet Esther ihm auch in Liebe und respektiert und schätzt seine Autorität, indem sie mit königlicher Kleidung vor ihn tritt und seinen Fragen und Aufforderungen mit Sätzen wie »Gefällt es dem König?« Vers 4 oder »Habe ich Gnade gefunden vor dem König?« und »Wenn es dem König gefällt?« Vers 8 zuvorkommt. Und in so vielen Situationen, wo Gott genau so ein Verhalten von uns verlangt, wo wir als Heilige und Geliebte im Vertrauen in seine Liebe, in seine Weisheit und in seiner Geduld handeln sollen, handeln wir genau andersherum. Wir sagen nein, nee, ich muss das jetzt auf meine Art klären. Ich kann nicht darauf vertrauen, dass dieses Ungestüm von Mensch irgendwas ändern wird, wenn ich ihn so behandle, wie Gott es von mir verlangt. Hört ihr, wie dumm sich das anhört? So ist viel zu oft unsere Beziehung zu dem Arbeitskollegen nicht von Liebe geprägt. Unsere Geduld mit dem Partner ist ein Witz. Und unsere Mutter muss weinen, weil sie ein unweises Kind großgezogen hat. Oft scheint es uns so, als ob das von Gott Verlangte schlecht ist, weil uns die Menschen dann scheinbar nicht mehr respektieren, vielleicht sogar ausnutzen oder vielleicht sogar verachten. Aber hat unser Erlöser Jesus Christus nicht genau das ausgelebt? War er nicht liebevoll zu der Samariterin am Brunnen, obwohl die Juden sie verachteten und sein Handeln verachteten? Und war er nicht geduldig mit Petrus' Stolz, obwohl er die Vollmacht hätte, ihn dafür zu richten? Hat er sein ganzes Leben lang nicht in Weisheit gehandelt, obwohl er hätte nicht mal auf der Erde wandeln müssen? Und er hat es doch gemacht für uns. Ist er nicht gerade in diesem Moment geduldig mit unseren Sünden, obwohl er uns sofort töten könnte? Aber zugleich ist er auch weise in seiner Arbeit an uns durch diese Sünde, indem er uns demütigt und zu sich zieht, indem er uns zeigt, wie gut und herrlich er ist, wie schön Reinheit sein kann, wie schön Heiligkeit sein kann. Christus ist liebevoll in seiner Vergebung der Sünden. Obwohl wir sie nicht verdient haben, haben wir das vergessen. Ich habe es vergessen. Wie wunderbar ist der Herr. Wie wunderbar wirkte er doch in Esther, die allein wahrscheinlich voller Zorn vor den König getreten wäre, weil sie seine Untreue leid ist, deshalb seine Autorität verachtet und ihm aus Provokation in herkömmlicher Kleidung begegnet wäre. Sie wäre wie Vasti umgebracht worden. Doch durch ihr Vertrauen in Gott blieb ihr all das verschont. Sie konnte ein Werkzeug in Gottes Hand werden und Gott konnte durch sie wirken. Wollen wir auch wir im festen Vertrauen in unseren ewigen Liebhaber seine Werkzeuge sein? Weil wir glauben, dass er ein perfekter Gott ist, der sein vollkommenes Werk in uns unvollkommen Geschöpfen bewirken will. Seinem Ruf folgen und in seiner Kraft, in seiner Liebe und in seiner Geduld vor die Könige und Herrschaften dieser Welt treten. Und wenn es auch nicht diese sind, dann vor unsere Mitmenschen und Geschwister. Wir lesen also weiter. Vers 2 und 3. Und als der König die Königin Esther im Hofe stehen sah, fand sie Gnade vor seinen Augen. Und der König streckte das goldene Zepter in seine Hand Esther entgegen. Da trat Esther herzu und rührte die Spitze des Zepters an. Und da sprach der König zu ihm: Was hast du, Esther, Königin, und was begehrst du? Auch die Hälfte des Königreichs soll dir gegeben werden. Esther vollführte jetzt diesen Kraftakt und tritt mutig vor den König, weil sie ihre Verantwortung bewusst ist und weil sie Gott vertraut, weil er diese Verantwortung ihr aufgetragen hat. Dieser Gott schenkt ihr Gnade vor dem König, sodass sie die Spitze des Zepters berühren darf und nicht ihre Kehle die Schneide einer Axt. Und ich habe mich gefragt, was der König sich wohl gedacht hat, als er seine Frau, die die letzten 3 Tage hungerte, um ihm begegnen zu können, wahrscheinlich schwach aussah. Was hat dieser König sich gedacht? Und dabei ist mir dieser Monolog eingefallen. Der stammt nicht aus der Bibel. Also das ist nicht inspiriert. Oder meine geliebte Frau, warum siehst du nur so schwach aus? Was fehlt dir? Ich Idiot, wie kann es doch nur sein, dass ich mich wieder in dem letzten Monat dir entzogen habe, dass ich mich nur mit mir selbst beschäftigt und dich vergessen habe, dass ich deine Schönheit nicht wertgeschätzt habe, deinem Verlangen nach Liebe nicht nachgekommen bin und dich jetzt in deiner Schwachheit so vor mir stehen muss, sehen muss. Meinem ganzen Harem würde ich für dich verwerfen, mich nur dir hingeben, ja, dir die Hälfte meines Königreichs geben. Und vor Monaten lasse ich ein Gebet der Puritaner, in dem es in 2 Zeilen hieß: O Gott, es ist erstaunlich, dass Menschen so viel über die schöpferische Kraft und Güte des Menschen sprechen können. Doch wenn du uns nicht jeden Moment festhalten würdest, wir leibhaftige Teufel sein würden. Es ist relativ egal, was Xerxes sich dachte. Wichtig ist, dass Gott dafür sorgte, dass Esther Gnade vor ihrem König fand. Diese Gnade oder auch Güte kam nicht von Xerxes. Es war allein die Liebe in Person des Gottes Abrahams, Isaaks und Jakobs, der diese Güte in ihm weckte. Und wenn ihr glaubt, aus euch selbst gütig oder geduldig sein zu können, oder auch einfach selbst nicht mehr zu fluchen, dann vertraut ihr auf die falsche Person. Ihr müsst verstehen, dass ihr gefallene und sündige Geschöpfe seid. Wir sind nicht der Musiker, sondern nur das Instrument für Güte, Sanftmut und Demut. Wenn wir meinen, der Musiker zu sein, werden wir Improvisationen der Lügen, Hymnen des Hasses und Sonaten der Vergeltung komponieren. Wir wollen doch alleine Gott vertrauen, weil er gut ist, weil er das von sich sagt und wir daran glauben, uns selbst verwerfen, in dem Wissen, dass wir vollkommen schlecht sind und nur Gutes Gott in uns bewirken kann. Xerxes wäre nie von sich selbst aus gnädig zu Esther gewesen. Er ist es nur gewesen, weil Gott es in ihm bewirkt hat. Leben wir nicht in diesem Irrtum, dass wir gut und auch die Ursache des guten Handelns in uns sind? Und da waren sie nun und aßen. Und Esther lud sie ein und sie kamen zum Essen, Haman und Xerxes. Und da waren sie nun, sie aßen, Esthers ganzer Fokus liegt dabei immer wieder auf diesem einen Belang. Ich muss für mein Volk einstehen und es vor ihrem Tod bewahren, keine weitere Heimsuchung. Kein Wehklagen soll sie ereilen. Es soll Hoffnung und Frieden heißen. Haben wir auch unsere Aufgabe immer so vor Augen, wie Esther es tat? Mit dem Gedanken, ich muss mit den Menschen meine Freude teilen, ihnen von dieser nie versiegenden Quelle berichten, ja so kämpfen, dass der Teufel sich anstrengen muss, weitere Seelen mit sich in den Tod zu ziehen. Ich habe meine Predigt mit dieser russlanddeutschen Familie begonnen, weil Edgar das Anliegen seines Vaters sehr ernst genommen hat. Er war zu diesem Zeitpunkt 8 Jahre alt. Und nur wenige Jahre später, im Jahre 1941, als er 11 war, wurde die gesamte Familie nach Kasachstan deportiert. Sie hatten nichts mehr. Das Einzige, was sie hatten, waren Zwieback und die Kleider, die sie anhatten. Und was tat er? Er war zu diesem Zeitpunkt 11 Jahre alt und er kam seiner Verantwortung nach. Um seine Schwester Agnes zu zitieren, ohne Edgar hätten wir nicht überlebt. Stellt euch mal vor, jemand würde sagen, ohne Christus hätte ich nicht überlebt. Ist das nicht wunderbar? Tun wir etwas dafür, dass Menschen, mehr und mehr Menschen, genau das sagen können? Und wisst ihr, ohne Edgar, Edgars Pflichtbewusstsein, hätte er niemals ein Haus bauen können für die Familie. Es war natürlich kein Blockhaus aus Stein, es war eine Simljanka. Was, ich weiß nicht, ob das richtig übersetzt heißt, Erdchen oder Erdhaus. Es ist ein Haus in den Boden gegraben und oben machst einfach ein Dach drauf. Das hat er mit 11 Jahren gemacht. Für seine Mutter, für seine 2 Schwestern, für seinen kleinen Bruder und für seinen Opa. Und wisst ihr, er hat Nahrung für seine Eltern, für seine Familie auf den Tisch gebracht. Er hat sich um seine kranke Mutter gekümmert. Edgar war sich seiner von seinem Vater aufgetragenen Verantwortung bewusst und kämpfte für sein Überleben seiner Familie, um ein weiteres Beispiel zu nennen. Seine Schwester Magda wurde sehr früh Witwe, mit 21 Jahren. Und was hat er sich gedacht? Er hat sich nicht zu diesem Zeitpunkt um seine Familie gekümmert, um seine Mutter und um seine nicht verheiratete Schwester. Was hat er sich gedacht? Ich nehme meine Schwester zu mir nach Hause, baue ihr ein Haus an mein Haus und kümmere mich um sie und ihre 2 Kinder. Ihm war es wichtiger, sie zu retten und sie am Leben zu halten, als in Bequemlichkeit und Ruhe zu leben. Aber ich will hier keinen Menschen verherrlichen. Edgar war zu diesem Zeitpunkt gar kein Christ. Könnt ihr euch das vorstellen? Er ist erst mit 60 Jahren Christ geworden. Aber der, der all das geschenkt hat, war Gott. Es war Christus. Denn ohne Gott hätte er mit 11 Jahren das alles nicht schaffen können. Er hätte nicht die Liebe und die Kraft für seine Familie gehabt. Aber wenn wir auf die Erfolge Edgars schauen oder auf die Erfolge Esthers, dann schauen wir nicht auf ihre Erfolge, wir schauen auf die Erfolge Gottes, auf seine Herrlichkeit, auf seine Gnade. Und wenn wir jetzt wieder zurückkommen zu diesem Essen, Esther hat ihre Verantwortung vor Augen, aber gleichzeitig vertraut sie auf den Zeitplan Gottes und auf die wiederholte ihre Bitte ihres Ehemannes, was doch ihr Begehr ist, weiß sie, jetzt ist noch nicht der Zeitpunkt gekommen. Sie weiß, dass sie auf ihren Herrn warten muss. Und deshalb bittet sie nur um eine winzige Sache. Möget ihr doch, wenn es euch beliebt, zu einem weiteren Mal kommen und euren treuen Berater Haman doch nicht vergessen. Ist sie doch nicht eine wunderbare Frau? Sie ist wohl wahr eine Frau, die man nicht nur für ihr Aussehen, nicht nur für ihr Anmut, sondern für ihre Liebe Gottes lobt. Und wisst ihr, diese Bibelstelle, diesen Vers könnt ihr genau ins andere Extrem interpretieren, so dass sie Angst hatte und deshalb nicht gefragt hat. Und selbst dann, wenn ihr Angst habt, und selbst da, wo Esther Angst hatte, ihn zu fragen, hat Gott die ganze Situation souverän in der Hand gehalten, Egal was gekommen wäre, Gott hat darüber gestanden. Gott wusste, was er geplant hat, und Gott wollte es auch durchführen. Und wenn auch ihr versagt im Nachkommen von eurer Verantwortung, vergesst nie, Gott vergibt euch. Wir haben gerade so wunderbare Lieder gesungen, die das Evangelium predigen. Ja, wenn du deiner Verantwortung nicht nachkommst, ja, wenn du versagst, Christus vergibt. Vergiss das nicht. Und nun sind wir am Ende des guten Vorbilds Esthers für dieses Kapitel angekommen. Ich habe versucht, uns zu zeigen, dass Esther durch das ganze Kapitel eine Sache offenbart. Diese Sache habe ich oft gesagt. Und jedoch liegt es mir wieder am Herzen, es zu wiederholen. Esther vertraut Gott. Esther schaut auf ihre Verantwortung. sollen auch wir das tun, dass wir Gott vertrauen und unsere Verantwortung stets vor Augen haben. Und dabei ist es essentiell zu wissen und ausschlaggebend, Rom wurde nicht an einem Tag gebaut. Mag sein, dass Esther 3 Tage brauchte, um ihr Vertrauen zu stärken. Ich bin nicht Esther. Wir sind nicht Esther. Ihr seid nicht Esther. Bei manchen wird es Zeit brauchen. Bei manchen mehr und bei manchen weniger. Unser Vertrauen wird Zeit brauchen. Und nehmt euch einfach ein Beispiel an Esther. Sie handelt weise. Sie handelt geduldig. Und sie handelt liebevoll. Sind wir auch wir geduldig, wenn Gott sich Zeit lässt für unser Vertrauen? Sind wir doch weise mit den Dingen, mit denen wir uns füllen, um im Vertrauen zu wachsen? Und sind wir doch auch liebevoll, wenn wir es leid sind, ständig zu fallen und nie ein Wachstum in unserem Vertrauen zu sehen? Sind wir doch liebevoll und loben Gott trotzdem dafür? Und jetzt lesen wir weiter und steigen in unseren 3. und 3. Punkt. Das Vertrauen Hamans in sich selbst und die Konsequenzen dessen. Wir lesen ab Vers 9. Da ging Haman an dem Tage hinaus, fröhlich und guten Mutes. Aber alles, als er Mordekai im Tor des Königs sah, wie er nicht aufstand und sich nicht vor ihm fürchtete, wurde er voll Zorn über Mordekai. Aber er hielt an sich. Und als er heimkam, sandte er hin und ließ seine Freunde holen und seine Frau Seresch und zählte ihnen auf die Herrlichkeit seines Reichtums und die Menge seiner Söhne und alles, wie ihn der König so groß gemacht hat. Und dass er über die Fürsten und Großen des Königs erhoben sei. Auch sprach Haman und die Königin Esther hat niemanden kommen lassen mit dem König zumal, das sie bereitet hat, als nur mich. Und auch morgen bin ich zu ihr geladen mit dem König. Aber das ist alles mir nicht genug, solange ich den Juden Mordekai sitzen sehe im Tor des Königs. Da sprachen zu ihm seine Frau Seresch und alle seine Freunde, mache einen Galgen 50 Ellen hoch. Und morgen früh sage dem König, dass man Mordekai daran aufhänge. Dann geh du mit dem König fröhlich zum Mahl. Und das gefiel Haman gut und er ließ einen Galgen aufrichten. Und so kommen wir zu unserem Schurken in der ganzen Geschichte, unserem Haman, wie glücklich er doch scheint. Er ist wirklich erfüllt von Freude. Wow, der König hat ihn eingeladen. Die Königin hat ihn eingeladen, um mit ihm zu essen. Krass. Dann kann ihn wohl nichts seiner Freude berauben. Falsch. Da gibt es doch diese eine Sache, die ihm wirklich alles verdirbt. Dieser böse und freche Mordekai. Es ist schon erstaunlich, wie schnell dieser große und starke Politiker vor einem ganz gewöhnlichen Juden einknickt. Mordekai saß am Ende des Torbogens, aß vielleicht irgendwas. Und sobald der Haman sah, war er bereit, ihm die Stirn zu bieten, ihn nicht zu fürchten. Hier sehen wir einen klaren Unterschied zwischen Esther und Haman. Esther, eine Frau, die dem Tod ins Auge blickte, voller Mut und Sicherheit vor den König tritt. Und egal, was gekommen wäre, sie wäre nicht voll Zorn über Xerxes eingeknickt, sondern war bereit zu sterben. Aber warum ist das nicht bei Haman so, der von einem gewöhnlichen Mann zur Weißglut gebracht werden kann? Was unterscheidet ihn so sehr von Esther? Haman ist jemand, der auf sich selbst vertraut. Jemand, der an sich glaubt. Ja, er ist jemand, der von sich selbst überzeugt ist. In seinem Stolz lebt er wirklich in diesem Irrtum, dass man auf sich bauen kann. Was ein Schwachsinn. Haman ist nur das Produkt seiner Umstände und solange er einen guten Ruf hat, einen hervorragenden Stand und genügend Reichtum, dann fühlt er sich in sich selbst bestätigt. Ich bin gut. Aber was ist, wenn wir ihm seinen guten Ruf wegnehmen, seinen hohen Stand, wenn wir nur ein bisschen daran kratzen? Zum Beispiel durch einen Juden, der ein trotziges Kleinkind in Person ist. Jemand, der ihn nicht respektiert. Jemand, der ihn womöglich einfach nur belächelt. Ganz plötzlich fängt der Boden unter ihm an zu wackeln. Oh nein, was ist hier los? Haman, du musst doch dafür einstehen. Das geht doch nicht. Dass ein Jude dich nicht ernst nimmt, die rechte Hand des Königs. Uns wird bewusst, Hamans Vertrauen ist auf etwas Nichtiges und Schwaches, was Vergängliches und Irdisches gesetzt. Etwas, was ganz schnell weg sein kann. Ja, und was macht er jetzt? Nach so einer schlimmen Demütigung. Er geht nach Hause und prahlt mit vergänglichem Reichtum, mit seinen sterblichen Söhnen, die nie sein Reichtum erben werden, die mit ihm genauso hängen werden. Und womit prahlt er am meisten? Mit einer vergangenen Mahlzeit. Einer Mahlzeit. Ja, einer Mahlzeit. Gut, es ist mit einem König, mit dem zurzeit mächtigsten Mann der Welt. Aber es ist nur ein Mensch. Es ist nicht Gott. Stellt euch mal vor, Peter würde zu Lukas kommen und sagen, yo, ich habe ein Selfie mit John MacArthur. Natürlich kennen wir alle Lukas und Lukas echt. Krass. Ich weiß. Lukas würde natürlich im ersten Moment erstaunt sein. Aber John MacArthur ist letztlich nur ein Mensch. Genauso schnell wie Erstaunen da ist, genauso schnell ist es wieder weg. Auf lange Sicht interessiert es niemanden, weil es überhaupt nichts mit der Ewigkeit zu tun hat. Aber Haman prahlt mit sowas. Und warum? Weil er sonst nichts hat. Er hat keinen ewigen Gott, keinen mächtigen und liebenden Vater im Himmel, den er rühmen kann. Da ist niemand für ihn, nicht mal seine Freunde, seine Frau oder seine Kinder. Und leider ist das auch ein Merkmal unserer heutigen Zeit. Wenn Gott nicht das Zentrum aller Dinge ist, werden abstruse Dinge der Mittelpunkt unseres eigenen Stolzes. Das können das Auto sein, das kann der Abschluss sein oder es kann deine Sexualität sein. Wir beginnen uns mit Sachen zu rühmen, die wirklich ein Witz vor Gott sind. Und wenn wir unsere Beziehung zu Haman und von Haman zu seinen Mitmenschen betrachten, dann bemerken wir, wie arm diese doch ist. Das Einzige, was er macht, ist lästern und prahlen. Er prahlt mit Dingen, die von einem auf den anderen Tag weg sein können und lästert über Menschen, die überhaupt gar keinen Einfluss auf ihn haben sollten. Wie arm sind unsere Beziehungen zu unseren Geschwistern, wenn sie von diesen zwei Dingen geprägt sind. Wenn du ständig nur mit deinen Freunden lästerst und so sehr damit beschäftigt bist, mit deinen unnötigen und vergänglichen Sachen zu prahlen. An der Stelle würde ich mich fragen, kenne ich die Person, mit der ich ständig läster? Kenne ich den überhaupt, weil ich die ganze Zeit nur über etwas rede, was gar keine Ewigkeit hat? Aber kommen wir wieder zur Handlung. Seine Freunde und Familie überreden ihn, einen Galgen von ca. 56 Metern Höhe zu bauen. Und ja, es sind 56 Meter Höhe. Manche würden jetzt meinen, das ist symbolisch gemeint. Das muss man interpretieren. Und ich sage, ja, es ist symbolisch gemeint. Und ja, es sind 56 Meter. Denn Haman hat es schon nicht gereicht, nur Mordekai töten zu lassen. Nein, er wollte alle Juden dafür töten. Und genauso will er Haman nicht nur an einem 3-Meter-Galgen hängen lassen, sondern 56 Meter, damit jeder sehen kann, mit Haman legt man sich nicht an. Und da bestätigt sich wieder der Spruch, Die Übertreibung ist ein Merkmal des Stolzes. Hamans Stolz wurde angegriffen. Haman gräbt so tief die Grube für Mordekai und merkt gar nicht, wie hoch er selber hängen wird. Er will, dass alle Menschen verstehen, wie viel Macht er doch hat, und sieht nicht, dass er alleine und ohne Beachtung in dieser Grube liegen wird. Und ich las vor längerem mal ein Zitat in der Schatzkammer Davids von Charles Haddon Spurgeon. Und die besagte: Von allen Weisheiten in dieser Welt ist mir diese gewiss. Ich habe einen Tyrannen noch nie alt sterben sehen. Diese Gewissheit zeigt sich durch die ganze Weltgeschichte. Ein Beispiel dafür sind die NKWD-Chefs in der UdSSR. Die Männer, die befohlen haben, den Vater dieser russlanddeutschen Familie abzuführen. Zuerst war es Nikolai Jeschow, der aber danach von seinem Lehrling Beria, Lavrenti Beria, umgebracht wurde. Beide hatten so viel Macht. Sie waren die rechte Hand Stalins. Sie konnten einen Kugelschreiber nehmen, einen Zettel, haben deinen Namen drauf geschrieben und du warst tot. Deine Identität war ausgelöscht. Du hast niemals existiert. Sie hatten so viel Macht und waren so in sich selbst bestätigt. Letztlich wurde Jeschow nur erschossen, weil er ein Saufbold war. Er hat gesoffen wie ein Alkoholiker. Und dann, deshalb wurde er umgebracht, weil er nicht mehr berechenbar war. Und Beria wurde genauso erschossen. Warum? Weil er nicht mehr berechenbar war und die anderen ihm nicht mehr vertrauten. Beide hatten so viel Macht und doch haben sie vergessen, dass ein großer Gott ihnen diese Macht gegeben hat. Sie haben vergessen, dass sie auf die falsche Person vertraut haben. Und dasselbe Schicksal wird auch unseren Schurken Haman ereilen. Denn Gott gebrauchte Haman lediglich, und so traurig das klingen mag, ihn nur, um sein aufmüpfiges und ungläubiges Volk aufzurütteln, die seinem Befehl nicht gehorcht haben. Denn die 70 Jahre der Gefangenschaft in Babel sind vorüber. Sie können zurück in ihr Land, aber sie tun es nicht. Warum? Weil sie an ihrem Besitz hängen, sie hängen an ihrem Reichtum und sie haben vergessen, welchen Auftrag Gott ihnen gegeben hat. Sie haben ihre Verantwortung vernachlässigt. Wollen wir es so weit treiben, dass Gott genau so mit uns arbeitet? Dass wir unsere Verantwortung vernachlässigen und Gott durch einen Menschen arbeiten muss an uns? Oder dass wir, weil wir es wollen, weil wir es lieben, seine Botschaft in die Welt tragen? Gott gebrauchte den Stolz eines Ungerechten, um sein Volk wieder zu sich zu führen. Er gebrauchte unvollkommene Menschen, um sein vollkommenes und perfektes Werk in ihnen auszuführen. Und jetzt will ich euch ein bisschen die Last dieser Verantwortung abnehmen, weil wisst ihr, das Joch Christi ist leicht. Gott überfordert euch nicht. Er wird euch nur eine Last auftragen, die ihr tragen könnt. Das passiert in kleinen Schritten. Bei manchen sind es größere kleine Schritte. Aber vertraut immer Gott. Vertraut euch nicht selbst. Um euch ein Beispiel zu geben. Ich predige über Evangelisation. Ich hatte diese Woche die Möglichkeit zu evangelisieren. Ich stand am Bahnhof. Ich sah die obdachlose Frau ohne Schuhe. Und da hatte ich meinen Entry Point. Ich konnte meine Schuhe ausziehen, ihr meine geben und sagen, Christus liebt dich, ihr vielleicht noch was zu essen zu holen, ihr meine Bibel geben. Aber ich habe gesagt, nee, mir geht's nicht so gut. Ich habe da nicht so Bock drauf. Und dabei ist mir überhaupt nicht klar geworden, welche Entscheidung ich getroffen habe. Ich habe meine Emotionen über ihre ewige Strafe gestellt. Wollen wir doch, weil wir diese Menschen lieben. Und wenn wir sie nicht lieben, Gott darum bitten, dass er uns hilft, diese Menschen zu lieben und ihnen zu sagen, dass er gut ist. Und ich wollte euch heute zeigen, und wir kommen jetzt zum Schluss, wie wunderbar Gott ist, der das Vertrauen in Esther wirkte und sie durch diese Herausforderung führte und ihr auch noch Gelingen schenkte. Es war Gott allein, der in ihr dieses vollkommene Werk vollbrachte und noch ein größeres durch sie wirkte. Es ist Gott allein, der auch dies in uns und durch uns wirken kann. Gott gebrauchte Xerxes, Gott gebrauchte Haman. Er allein hat alles im Griff, den Überblick und die Sicherheit. Und nicht wie bei Haman, bei einem winzigen Übel einknickt. Ich wollte euch außerdem zeigen, dass wir eine von Gott aufgetragene Verantwortung haben. Und diese in der Verbreitung der Botschaft ist, die euch glücklicher machen sollte als alles auf dieser Welt. Vergesst nicht und sinnt darüber nach. Vergesst nicht, dass Christus euch liebt und wir auch diese Menschen lieben sollten. Und wenn du an diesen Worten zweifelst und Angst hast, dann begib dich wie Esther ins Beten und Fasten und ringe mit Gott für diese Gewissheit, für ein Vertrauen in seine Souveränität. Ich hoffe, das schlechte Beispiel Hamans konnte euch ein Denkanstoß sein. Das zeigt, dass Vertrauen in sich selbst Unsinn ist und unser Vertrauen in Gott gesetzt sein sollte. Denn Gott ist unveränderbar und wird niemals wanken. Unser Vertrauen ist unser Glauben auf einen starken Felsen. Es ist genau dieser Glaube, der eine feste Zuversicht dessen ist, was wir hoffen. Und ein Nichtzweifeln an dem, was wir nicht sehen. Gott wird im ganzen Buch Esther nicht einmal erwähnt. Er ist überhaupt nicht sichtbar. Und doch wirkte er und war der feste Schutz Esthers. Vielen Dank. Ich bete noch. Jesus, ich danke dir, dass du gut und gnädig bist, dass du für uns auf die Erde gekommen bist, damit du für unsere Sünden am Kreuz sterben konntest, dass dein Blut unsere Sünden reinwaschen kann. Jesus, ich danke dir, dass du uns diese wunderbare Aufgabe geschenkt hast, dein Evangelium zu verbreiten. Jesus, ich bitte dich, hilf uns doch, dass wir dieser Verantwortung nachkommen und immer wieder sie vor unseren Augen haben. Jesus, dass du uns hilfst, dir zu vertrauen, weil du alles in der Hand hältst und weil du größer und stärker bist als alle Gefahren auf dieser Welt. Jesus, segne doch auch diesen Abend noch und das kommende Wochenende. Amen.